On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David.
Aus Willingen wird Wellingen. Ansonsten gewinnt Bunting mit dem Masters seinen ersten Major-Sieg in der PDC und die Vorfreude auf die Biathlon-WM sowie den Super Bowl, die steigt. Das alles in Folge 202 von On the Pitch, der Sportpodcast. Und damit mal wieder einen wunderbaren guten Tag an David. Moin, moin.
Hallo Benny und ein herzliches Hallo auch an euch da draußen. Ja, die Vorfreude steigt und die Vorfreude steigt auch bei uns auf eine Menge Sportthemen aus der vergangenen Woche, auf die wir zurückblicken und auch so einige Dinge, du hast es angesprochen, auf die wir vorausschauen. Deswegen einmal kurz unsere Themen im Überblick. Wir haben Kurznews unter anderem aus dem Football, vom Rugby, vom Hockey, aus der Formel 1. Da gibt es einen nicht ganz uninteressanten Wechsel. Dann sprechen wir heute über Tennis, Leichtathletik, Radsport, Darts. Wir werden weiterhin im Programm haben natürlich den Wintersport mit dem Skisprung-Weltcup in Willingen. Wir sprechen außerdem über das Nordic Combined Triple in Seefeld. Wir sprechen über nur zwei Wettbewerbe im Ski-Alpin-Zirkus, die wir in der vergangenen Woche gesehen haben. Außerdem ja, ganz viel aus dem Eiskanal, wie immer. Auch der Eisschnelllauf-Weltcup ist zu Ende gegangen, ganz erfreulich aus deutscher Sicht. Langlauf hat Pause, wir blicken voraus auf die Biathlon-Weltmeisterschaften und dann gibt es natürlich auch noch ganz viel aus dem Handball. Nach der EM ging es da weiter mit dem DHB-Pokal. Wir updaten euch aus Basketball und Eishockey und blicken natürlich im Fußball dann unter anderem auf den DFB. Pokal, aber auch auf den Asien- und Afrika-Cup und viele weitere Schlagzeilen, die da gerade so vorherrschen. Und ich würde sagen, wir steigen einfach mal direkt ein mit dem ja, Pro Bowl, der hinter uns liegt, so ein bisschen Fun-Event und dann der Super Bowl, der vor uns liegt. Wie groß ist deine Vorfreude wirklich schon, Benny?
Ja, ich weiß da noch nicht so ganz, wie ich ihn verfolgen werde, mit wem ich ihn verfolgen werde und was ich dabei essen werde. Aber ich freue mich auf jeden Fall schon sehr darauf. Es ist ja doch irgendwie jedes Jahr das Highlight, was auch ja zig Millionen Leute in Deutschland vor die Fernseher zieht, die vielleicht nicht das ganze Jahr ja jeden verdammten Sonntag NFL schauen. So ist es ja auch bei uns, David, um mal doch ja hinter...
Schon ist so, ja.
Ja, genau, kann man glaube ich so sagen. Aber ja, dennoch, jetzt gerade steigt die Vorfreude, aber es fand ja auch noch was statt am Wochenende. Klar, der Pro Bowl ist immer so ein bisschen ein Show-Event, weil es ja auch um Flag Football geht, also auch eine andere Variante von Football wird da gespielt. Aber es ist auch immer interessant, wer sich am Ende durchsetzt, die NFC oder die AFC. Und die NFC um übrigens Amon-Ra St. Brown, der auch dabei war als Deutscher, hat tatsächlich am Ende mit 64-59 gegen die AFC gewonnen. Zuvor gab es ja schon einige Skill-Wettbewerbe am Donnerstag. Da, also das war das erste Ergebnis mit 12-6, was schon in diesem Endergebnis mit inbegriffen ist, was ebenfalls für die NFC ausging. Und ja, wenn man da ein bisschen zugeguckt hat, dann hat man auch gesehen, teilweise Sonnenhüte auf, Sonnenbrillen. Das war schon ein ganz skurriles Spektakel.
Ja, auf jeden Fall. Das ist es ja auch immer jedes Jahr. Es hat sich vor einigen Jahren nochmal geändert, das Format, hin zu diesem ausschließlichen Flag Football, der ja vor allem auch gespielt wird. Und für Amon-Ra St. Brown, der einen richtig erfolgreichen Abend hatte, mit 117 Receiving Yards auch der Beste an dem Abend war, ja zum zweiten Mal einen Auftritt als Nachnominierter. Er hatte sich ja geärgert, dass er ursprünglich gar nicht mit dabei gewesen sein sollte. So war er jetzt in Orlando, Florida mit dabei beim Pro Bowl und hoffen, dass er natürlich ja, leistungsmäßig daran anschließen kann mit seinen Detroit Lions. Oder, wer weiß, vielleicht stehen da sogar noch Wechsel bevor. Das ist ja auch immer möglich in der NFL und dann kann er nächstes Jahr nicht nur vielleicht beim Pro Bowl verdientermaßen nominiert werden, sondern vielleicht ja auch in den Super Bowl einziehen, der wie gesagt in der Nacht von Sonntag auf Montag und auf euch wartet und auf uns alle. Kickoff ist 0.30 Uhr im Allegiant Stadium in Paradise, Las Vegas, Nevada und das Ganze natürlich dann zwischen den Kansas City Chiefs und den San Francisco 49ers. Da wird es dann also gehen um die Vince Lombardi Trophy, ganz viele Millionen Menschen werden vor den Fernseher sitzen und viele Millionen Chicken Wings und viele Millionen Liter Bier trinken wahrscheinlich. All diese Rekordmarken wird es wieder geben. In der Halbzeitshow wird übrigens Usher auftreten. Mal gucken, ob da noch wer dazukommt. Das ist ja auch mal so ein Highlight und dann freuen wir uns auf jeden Fall auf die Nacht von Sonntag auf Montag und springen dann ja, vom Football zum Rugby und da ist gerade die Europameisterschaft gestartet und Deutschland ein bisschen gewackelt, zugegebenermaßen gegen WM-Teilnehmer Georgien, die haben da verloren, 17-28, aber der Auftakt ist jetzt noch nicht komplett hinüber, das Ganze kann man übrigens auch sehen bei ProSieben Max, also schaut da gerne rein.
Ja, ganz genau, ich meine Georgien als Titelverteidiger und eben auch als Teilnehmer an der Weltmeisterschaft, was ja der traditionell für einen Großteil des europäischen Festlands ja doch meistens einer Schmach gleicht. Dementsprechend sollte da Deutschland sich auch ja nicht zu große Hoffnungen machen, dennoch eine gute Leistung. Genau, ansonsten gab es aber eine durchaus noch besser einzuschätzende Leistung aus dem Hockey. Ganz traditionell ja eine der deutschen Sportarten, muss man ja sagen, wo Deutschland wirklich wie kein anderes Land vorangeht. Der 17. EM-Titel, der winkte da und am Ende, ja, holte Deutschland auch den Titel deutlich mit einer Machtdemonstration, wie es der deutsche Sportdirektor Martin Schulze nannte. 5:2 im Finale gewannen sie im belgischen Leuven gegen Polen und ja, damit, wie gesagt, der 17. Titel. Es ist einfach eine einzige Erfolgsgeschichte bisher, die Geschichte des Hockey in Deutschland, und ja, so scheint es auch erstmal weiterzugehen.
Ja, sehr, sehr erfolgreich. Benni, wie verfolgst du den Deadline Day in der Regel?
Wenn Zeit da ist, dann gucke ich die letzte Stunde auch gerne mal irgendeinen Live-Ticker, um zu sehen, was da alles gleichzeitig passiert. Aber ja, das ist schon eine Reizüberflutung, die da auf einen einprasselt, ne?
Was war dieses Jahr dein Deadline-Day-Highlight?
Oh Gott. Ich hatte ehrlicherweise, und da muss ich auch ganz ehrlich sein, dieses Jahr kaum einen Blick auf den Deadline-Day, weil ich sag's mal ganz vorsichtig, auf Fußball liegt gerade nicht so ganz mein Fokus.
Ja, das ist beim Deadline Day aber tatsächlich auch so gewesen, denn Lewis Hamilton wird nicht mehr für Mercedes fahren in 2025, wird da zu Ferrari wechseln, und das ist am Deadline Day bekannt geworden. Eine Wahnsinnsnachricht. Wie waren deine ersten Gedanken, als du das gelesen hast? Jetzt hast du meine Brücke wahrscheinlich nicht verstanden.
Ich war gerade selbst überrascht, was kommt denn da jetzt? Aber ja, es ist doch spannend. Also Ferrari, der langjährige Rivale, muss man ja auch sagen, von Hamilton, ne? In das Auto will er jetzt steigen, und da muss ich eigentlich fast direkt eine Rückfrage stellen, für dich als eingefleischten Formel-1-Fan. Was sind da die Strategien in seinem Kopf? Also was denkst du, was treibt ihn da an? Meinst du wirklich, er sieht in Mercedes jetzt nicht mehr die Ambition oder die Chance, dass es da nochmal bergauf geht in den nächsten paar Jahren? Weil so lange geht ja auch seine Karriere zugegebenermaßen nicht mehr wahrscheinlich.
Genau, er ist auf jeden Fall nicht mehr der Jüngste. Er ist 39 inzwischen, und das wird ja dann, wenn die Reglement-Änderungen in 2026, also dann seiner voraussichtlich zweiten Ferrari-Saison greifen, natürlich ja vor allem für die Ferrari-Fans und für den ganzen Konzern wichtig sein, weil man seit 2007 mit Kimi Räikkönen nach wie vor auf einen Fahrer-WM-Titel wartet. Das hat ja unter anderem Lewis Hamilton in den letzten Jahren verhindert, aber auch Max Verstappen. Also wir erinnern uns zum Beispiel an 2018, wo Sebastian Vettel im Ferrari noch mit dagegen gefahren ist. Aber mich hat das total überrascht. Also ich konnte das nicht nachvollziehen, weil wir eigentlich seit Monaten oder Jahren darüber debattieren, wie und wann hört er wo auf. Aber dass er jetzt nochmal den Sprung in den Ferrari wagt und dieses Jahr vor allem nochmal ein ganzes Jahr neben George Russell im Mercedes fährt, was ja auch nicht gerade eine geringe Challenge ist. Puh, ich bin gespannt. Jetzt diese Vertragsauflösung, die er gezogen hat, oder diese Option, die er gezogen hat. Ich bin gespannt, welche Fahrerkarussell-Dinge das natürlich jetzt in Gang setzt. Carlos Sainz wird dann 2025 nicht weiterfahren für Ferrari. Also da geht mal wieder das große Fahrerkarussell los. Und das jetzt während einer ganzen Saison, die jetzt in 2 Wochen mit den Testfahrten startet.
Ja, spannend, dass das jetzt schon so vorzeitig feststeht. Aber genau, irgendwie ist es ja auch ein Zeichen, wie du schon richtig eigentlich angeteasert hast, es ist ein Zeichen von immer noch vorherrschenden Ambitionen, die ein Lewis Hamilton auch hat, ne? Und der sichtlich frustriert ist, wie die letzten Jahre auch bei Mercedes für ihn gelaufen sind, oder?
Ja, also natürlich hat er einen ordentlich starken Teamkollegen an seiner Seite mit George Russell, wo man ja eigentlich von vornherein dachte, den muss man erstmal im Zaum halten. Ich glaube, das hat ihn vielleicht dann doch ein bisschen mehr überrascht, weil ja, diese eine Saison, die Nico Rosberg ihn entthront hat und die im Grunde genommen ja immer noch dafür sorgen, dass er nicht alleiniger Rekordweltmeister ist, weil er unter anderem diese eine Saison eben verloren hat und jetzt wieder einen Teamkollegen hat, der ja theoretisch auch besser fährt als er, zumindest gerne zwischendrin mal. Das ist, also, ich habe noch nicht mit ihm gesprochen, um da genaue Motive herauszuerkennen, aber ich denke mal, dass die Italiener ein Gesamtpaket von schätzungsweise 99 Millionen Euro pro Jahr an Sold auszahlen werden, spricht vielleicht auch noch mal ein gewisses Bändchen.
Ja, und das geht ja jetzt auch alles wieder stückweise los. In 2 Wochen müssen die Testfahrten sein und dann geht's auch schon wieder richtig los mit der Formel-1-Saison. Das heißt, auch da bleibt ihr natürlich hier auf dem Laufenden. Und David, ich würde sagen, die Kurznews waren heute ein bisschen umfangreicher, aber das waren ja auch durchaus Themen, die gerade jetzt mit Lewis Hamilton auch eine Relevanz besitzen. Dementsprechend, ich würde sagen, wir gehen natürlich trotzdem weiter, und zwar in den Tennis, denn ja, der Davis Cup wirft schon wieder seine Schatten voraus, und die Frage war, ob Deutschland sich für die Gruppenphase qualifizieren würde, und das hat das deutsche Team jetzt in der ersten Runde locker geschafft. Sie erreichen die Vorrunde, die Gruppenphase mit einem Sieg über die Ungarn. Da können wir auch kurz auf die Ergebnisse schauen. Das war auch ohne Alexander Zverev möglich, der übrigens krankheitsbedingt kurzfristig ausgefallen ist. Es gab einerseits Siege von Jan-Lennard Struff 6-3, 6-2 gegen Matte Walkusch. Im Doppel gewannen Krawitz und Pütz zusammen das altbewährte Doppel 6-3, 7-6 gegen ihre Kollegen von Marujan und Walkusch. Und Dominik Köpfer gewann gegen Marujan im Einzel 6-2, 7-6. Ansonsten also gab es ein 3-2 so gesehen gegen Ungarn. Damit erreicht man zwar die Gruppenphase, aber ja, wie gesagt, mit Zverev dabei wird da sicherlich auch mehr möglich sein. Das heißt, alles erstmal erreicht, was zu erreichen war. Und ansonsten gab es auch in der vergangenen Woche ein WTA 500er Turnier im österreichischen Linz. Da gewann am Ende die Lettin Ostapenko im Finale gegen die Russin Alexandrova mit 6-2, 6-3. Erste Gesetzte gegen Zweitgesetzte. Ganz klassisch kann man, glaube ich, sagen. Auch wenige Überraschungen im Halbfinale. Und beste Deutsche und einzige Deutsche war Jule Niemeyer, die bis in die zweite Runde einzog und dort gegen die Finalistin Alexandrova 3-6, 0-6 verlor.
Ja, dann kann ich noch ein kleines Update aus Leichtathletik und Radsport hinterlassen, denn in der Leichtathletik ist die Hallensaison so langsam losgegangen. Da ist ja dieses Jahr unter anderem natürlich nicht nur in der Halle auf dem Terminkalender, sondern vor allem mit der Europameisterschaft in Rom und den Olympischen Sommerspielen in Paris einige große Ereignisse, auf die wir uns da freuen können. Und jetzt unter anderem ein erstes Ereignis auf deutschem Boden, das ja dann doch immer Schlagzeilen hinterlässt, ist das ISTAF Indoor. Ein Ableger des großen Stadionfestes im Berlin Olympiastadion, diesmal in Düsseldorf ausgetragen. Malaika Mihambo, vor kurzem 30 Jahre alt geworden, alles Gute nachträglich mit einem Salto Nullo, also ohne gültigen Versuch im Weitsprung. Und auch Bokan Dalitabere nach einer Meniskusverletzung im Stabhochsprung wieder zurück mit einem wenig erfolgreichen Comeback. Aber auch da müssen wir uns noch keine Gedanken machen. Die Saison wird eine sehr, sehr lange sein. Darauf können wir uns, können wir uns sicher sein und auch drauf freuen. Diamond League beginnt beispielsweise erst Mitte, Ende April in China und dann Katar ist seine dritte Station, Benni. Das ist auch sicherlich mal wieder erfreulich. Also das wird noch einiges an Themen bereithalten für uns dieses Jahr. Und im Radsport gilt eigentlich genau das Gleiche. Tour de France, Olympia und so weiter und so fort. Diesmal gab es aber jetzt auch schon die Cross-Weltmeisterschaften und da hat ein alter Bekannter gewonnen. Zum 6. Mal sichert er sich diesen Titel. Mathieu van der Poel gewinnt die Cross-Weltmeisterschaften und sichert sich dann ja nicht nur diesen Titel erneut, sondern vor allem, nachdem er letztes Jahr schon den Titel auf der Straße gewonnen hat, jetzt sozusagen der König auf allen möglichen Belegen, auf denen man Fahrrad fahren kann. Außer Bahnrad, das ist nochmal was anderes. Aber als kurzes Update davon. Und dann kommen wir zu einem weiteren Einzelkämpfer, von dem wir lange nicht ganz so viel gehört haben, aber der an diesem Wochenende richtig was zu feiern hatte. Ab zum Darts, Benni.
Ja, ganz genau. Man darf es natürlich auch nicht überschätzen, weil es ist zwar ja offiziell ein Major-Turnier, aber hat dementsprechend vielleicht auch am wenigsten Relevanz. Dennoch gewinnt am Ende Stephen Bunting seinen ersten Major-Titel. Endlich, muss man sagen. Paar Jahre lang ist er teilweise aus den Top 20 rausgefallen, hat seinen Level nicht mehr gefunden. Jetzt wurde er in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres wieder stärker, Stephen Bunting. Und man wartet eigentlich nur darauf, warum geht's denn jetzt nicht mal bei einem TV-Turnier richtig weit? Trotz hoher Averages hat er das nicht hinbekommen. Und jetzt gewinnt er tatsächlich auch in einer besonders starken Manier dieses Turnier des Masters. Im Finale schlägt er Michael van Gerven mit einem 102,5er Average mit 11-7. Im Halbfinale demontiert er Nathan Aspinall mit 11-1. Also allein diese Finalspiele zeigen ja nochmal, wie gut er hier war. In der ersten Runde. Und das, obwohl er in der ersten Runde fast sogar rausgeflogen ist. 5-6 gewann er dann, nämlich 6-5 gewann er dann nur gegen Ross Smith, gegen den Engländer. Bevor es dann in Runde 2 ebenfalls natürlich weiterging gegen Luke Humphreys. Also auch den Weltmeister konnte er auf dem Weg schlagen. Ganz viele große Gegner konnte er auf dem Weg dorthin schlagen. Dann noch Peter Wright mit 10-2 demontiert, der selbst natürlich weiterhin nach seiner Form sucht. Ein super Turnier von Bunting, der damit aber, nachdem ja jetzt wieder die Premier League direkt nach der WM entschieden wird, auch bei der Premier League nicht dabei sein wird, weil der erste Spieltag schon gespielt ist. Wir hatten auch zwei Deutsche dabei, David. Einmal natürlich Gabriel Clemens und Martin Schinder, die beiden Einzelkämpfer, die ja gerade trotzdem ein bisschen Druck von Pietrezzo bekommen. Und beide mit einem soliden Niveau trafen aber auf Spieler, die einen Wahnsinnstag erwischten. Also Damon Hatter spielte einen 100er Schnitt gegen Gabriel Clemens, der selber 97, 98 spielte und er verlor 2-6 und Martin Schindler spielte in den Lecks von Dave Chisnell teilweise ein Average über 120 Punkte und verliert dieses Spiel trotzdem mit 1-6, weil Dave Chisnall fast jedes Doppel traf. Also, ja, ärgerlich. Dennoch zeigt das eigentlich, dass die beiden auch gut in Form sind. Und jeden anderen Spieler hätten sie mit dieser Form wahrscheinlich in der ersten Runde geschlagen. Ist nur ein schlechtes Trostpflaster. Trotzdem sollte das Erwähnung wert sein, finde ich.
Genauso wie die Premier League selber. Luke Littler gleich ins Halbfinale bei seinem ersten Premier League-Auftritt ist dann ausgeschieden gegen Michael Smith, der den ersten Abend in, ich glaube, Cardiff für sich entscheiden konnte gegen Gervin Price. Und da geht es diese Woche in Berlin schon weiter. Und Berlin ist das richtige Stichwort, denn es gab die German Masters im Snooker, Benny. Und da hat, wie immer, wenn man Eurosport einschaltet, Judd Trump gespielt. In diesem Fall im Finale allerdings nicht gegen Ronnie O'Sullivan, sondern gegen einen Chinesen, Xi Zhaohui, den er auf 4-5 rankommen ließ, und dann hat er sich gedacht, das lasse ich ihm nicht, diesen Titel, sondern gewinnt zum dritten Mal in Berlin. 10-5 am Ende hat er dann jedes Frame gewonnen. Der Alte hat es mal wieder gemacht und irgendwie ist das so die Wachablösung, oder? Trump kommt nach O'Sullivan, ist das so?
Ja, so ein bisschen. Kann man glaube ich so sagen, nachdem ja jetzt Trump auch doch, ich glaube im letzten Jahr und davor das Jahr nach seinem ersten Weltmeistertitel so ein bisschen erstmal Zeit braucht, um wieder an sein Niveau zu kommen. Der war doch sichtlich beeindruckt. Jetzt ist er wirklich wieder dieser Dominator, das zeigt doch schon hier einiges. Genau, du sagst schon zum dritten Mal, er hat schon zu 20 und zu 21 das Turnier gewonnen, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe. Genau, ist richtig. Und damit kassiert der 34-Jährige 92.000 Pfund und schlägt übrigens in der ersten Runde auch Lukas Kleckers, den Deutschen, mit 5-0. Deutliches Ergebnis also da. Kann man, glaube ich, so zusammenfassen, dass ja durchaus auch diese Machtdemonstration des Judd Trump erstmal weitergeht.
Genau, bei uns geht es auch weiter, nicht mit einer Machtdemonstration, sondern mit nordischem Skisport im nächsten Take, Skispringen in Willing und nordische Kombination aus Seefeld. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder, vielleicht doch mit einer Machtdemonstration im nordischen Skisport. Jan-Magnus Rieber ist ja immerhin beim Nordic Combine Triple in Seefeld an den Start gegangen. Vorher allerdings blicken wir natürlich ins Willinger Upland, Benny. Letztes Jahr war er da, dieses Jahr hat es nicht funktioniert, aber vielleicht haben wir zumindest, was das Wetter angeht, ja auch ein bisschen Glück gehabt, damit wir da nicht den ganzen Tag im Regen stehen mussten. Weil es war dann doch so ein bisschen leerer, als man es die Jahre davor gesehen hat.
Genau, aber man hatte durchaus auch gute Stimmung gesehen und viele lachende Gesichter. Das heißt, die Leute haben sich ja das vom Wetter nicht vermiesen lassen und haben ja auch einiges geboten bekommen, um das mal so zu sagen. Nicht nur aus deutscher Sicht, auch bei den Männern gab es nämlich einen Sieger, den man so hätte nicht erwarten können. Aber ich würde sagen, wir rollen das Feld, wie man so schön sagt, von vorne auf und fangen mit den Frauen am Samstag an. Nämlich gab es da mit Jacqueline Seifritzberger eine österreichische Siegerin vor Sarah Takanashi, die mal wieder auf dem Podium landet. Auch das hatten wir noch nicht häufig in dieser Saison. Und endlich, ein kleines Ausrufezeichen, es gab da noch ein größeres, von Katharina Schmid auf Rang 3 landete sie am Ende. Ein wichtiges Ergebnis, würde ich sagen, für sie, die ja jetzt auch in den vergangenen Wochen immer mal wieder außerhalb der Top 10 landen musste. Das ist doch mal ein gutes Zeichen, oder?
Ja, und generell auch ein schönes Zeichen für sie, schönes Zeichen für den Sport, ja dann doch auch immer die größte Chance, wo dann alle dabei sein dürfen, wirklich im Frauenweltcup. Also auch die Gate-Verschiebungen haben sich in Grenzen gehalten, obwohl es ja wind- und wettermäßig doch ein abenteuerliches Wochenende war. Unter der längsten Hängebrücke Deutschlands ist es jetzt, glaube ich, die fertig geworden ist. Das ist auch immer eine Wahnsinnskulisse jetzt, dass da über der Mühlenkopfschanze so eine riesige Hängebrücke schwebt. Ja, wie gesagt, schönes Ergebnis. Dahinter allerdings in der Breite ja dann doch wieder so ein bisschen federn lassen. Wobei, das haben wir auch schon schlecht erlebt. Selina Freitag 14, Luisa Görlich 15 und so weiter. Ich glaube, es geht langsam in die richtige Richtung, aber irgendwie ist das Thema, was wir seit Wochen haben, so das Highlight, worauf man jetzt hinarbeitet, bis aufs Skispringen. Das höre ich bei den Athletinnen jetzt auch nicht mehr raus. Viele sagen ja, zum Skispringen, da wollen wir dabei sein, da wollen wir irgendwie gut in Form sein, aber so anderen Punkt, wo die hinarbeiten, den sehe ich gerade nicht.
Ja, das kommt einem so vor, definitiv. Ich würde sagen, wir gucken noch ein bisschen weiter im Ergebnistableau, denn ich würde grundsätzlich auch davon ausgehen, das war doch auch ein besseres Mannschaftsergebnis, von dem wir hier reden können.
Ja, genau, ja.
Also, wir haben.
Ich habe eben gesagt und so
genau,
weiter.
Genau.
Freitag 14, Görlich 15,
Seifert. Genau, es geht noch weiter.
18.
Ja. Ja, genau. Also alle Damen, alle Deutschen unter den Top 20, das ist erstmal ein wichtiges Ergebnis. Auch das haben wir in den vergangenen Wochen anders gesehen. Und es gab auch ein paar Namen, die wir so noch nicht oft gesehen haben im Tableau. Jetzt von nicht aus deutscher Sicht, aber wir haben eine US-Amerikanerin wie Samantha McHugh, die dabei war. Anna Twardosz aus Polen. Die Polinnen ja, haben ja grundsätzlich gerade wenig zu melden im Damen-Skispringen. Deswegen schön, dass man da immerhin jüngeren Athletinnen die Möglichkeit gibt. Genau, aber ich glaube, so viel erstmal dazu.
Es waren halt auch nur 34 Athletinnen am Start, ne? Ja. Das muss man auch dazu sagen. Da lohnt sich die Qualifikation auch nicht immer. Wo sie sich dennoch gelohnt hat, ist bei den Herren, und zwar am Freitag. Denn da gab es gleich einen Schanzenrekord. Johann André Vorfang, 153 Meter. Punktgleich mit Ryoyo Kobayashi, der 9 Meter kürzer gesprungen ist. Da seht ihr mal, was das Ganze ausmachen kann. Aber zu den Herren kommen wir gleich. Dann lass uns erst die Damen auf den Sonntag mitnehmen. Mhm. Und ich glaube, Schanzenrekorde haben wir dann auch trotzdem noch für euch. Dann blicken wir erstmal auf den Sonntag bei den Damen. Silje Opset gewinnt von Nika Preutz und Yuki Ito, der ja bekanntlich große Chancen richtig gut liegen. Die ist ja letztes Jahr schon auf über 154 Meter gesegelt in Willingen, auch wenn sie es nicht stehen konnte.
Ja, ganz genau. Also da setzt sich auf jeden Fall was fort bei Yuki Ito, die, ja, also jedenfalls die beste Saison ihrer Karriere, die ich in meinem Kopf gerade habe, abspult sensationell. Gerade weil sie auch zu den erfahreneren Athletinnen gehört im Feld. Genau, Silje Opset auch mal wieder mit einem Weltcup zurückgemeldet, kam für mich auch etwas überraschend. Und ich glaube, man kann durchaus sagen, dass Katharina Schmid ihre Form des Vortages durchaus konservieren konnte mit einem starken 6. Platz. Setzt sie doch daran an, finde ich. Selina Freitag auf einem wichtigen 10. Platz, Görlich auf 12, nicht unweit dahinter. Und auch Juliane Seifert auf einem soliden 20. Rang. Also gutes Ergebnis. Was interessant ist, dass sogar das Damen-Skispringen noch ein bisschen spannender ist als das Männer-Skispringen, weil wir hatten so viele Siegerinnen jetzt auch in diesem Jahr schon. Es gibt jetzt nicht diese eine Siegerin, bis auf in der Zwischenzeit mal eine Nika Preutz, die sie vielleicht für 2-3 Wettbewerbe in Folge absetzen konnte, sondern es bleibt einfach spannend und plötzlich taucht wieder jemand da vorne auf, den man so nicht auf dem Schirm hatte.
Ja, genau. Aber das sehen wir bei den Herren auch gleich. Ja, dann lass uns direkt rüber wechseln. Wir springen zum Samstagswettbewerb mit einer, ich finde es immer noch Wahnsinn, wenn in Ergebnislisten auf einer Großschanze steht 150 Meter plus. Es ist unfassbar. Das hat, haltet euch fest, Christopher Eriksen Sündal geschafft, der das erste Mal überhaupt in einem Weltcup auf dem Podest steht. Und der Sieger vor Ryoyo Kobayashi, Johann André Vorfang. Weltcup-Siege in Titisee-Neustadt 2016, Willingen bereits schon einmal 2018 und Nischni Tagil, like wenn ihr es noch kennt, 2018. Jetzt das erste Mal seitdem, ja, Weltcup-Sieg in Willingen für Johann André Vorfang, 155,5 Meter, eine Weite, bei der wir schon vor 19 Jahren gesagt haben, bei dem Janne Ahon-Gedächtnissprung, man weiß nicht genau, wie weit er war, da hat die Hälfte der Leute gesagt, okay, wir glauben mal 152 oder 155,5, jetzt wissen wir es, es geht zu stehen, Wahnsinnssatz, 105,9 Weitenpunkte, ich bin komplett ausgerastet, weil ich nach Freitag nicht dachte, dass das nochmal getoppt werden kann.
Ja, Wahnsinn. Am Ende auch 31 Punkte vor Ryoyo Kobayashi. Auch das ist eine Zahl, die sich sehen lassen kann. Sensationell. Ja, und du hast schon richtig gesagt, 2018 das letzte Top-Ergebnis in dem Ausmaß von einem Johann André Vorfang. Und seitdem hatte man auch das Gefühl, ging es stückweise und schleichend in die andere Richtung. Ne? Es ging immer weiter bergab. Bis jetzt, ich würde sagen, Ende letzte Saison, Anfang dieser Saison, wo es jetzt doch wieder sich alles ein bisschen stabilisiert hat. Also kam jetzt dennoch natürlich irgendwie aus nichts, aber man hat schon gesehen, dass die Form ansteigt bei ihm. Das ist auf jeden Fall sehr erfreulich. Was fiel noch auf? Alexander Snischol, da werden wir gleich auch noch am zweiten Tag dazu kommen, wieder mit einem guten Ergebnis. Plötzlich der beste Pole, hätte man so, glaube ich, auch nicht gedacht vor der Saison. Hier Achter, Nico Kütosau, haben wir letzte oder vorletzte Woche schon drüber geredet, als er ebenfalls mal in den Top 10 landete. Hat das sogar bestätigen können. Ich dachte, das war so ein kleines One-Hit-Wonder, wie wir das ja von den Finnen schon immer mal gesehen haben, auch im letzten Jahr. Aber es war sogar ein doppelt super Ergebnis für die Finnen, weil auch Antti Aalto plötzlich auf Rang 14 landete. Also doch.
Ja, und guck mal, Erstplatzierter nach dem ersten Durchgang, mein Freund. Antti Aalto.
Ja, Wahnsinn.
Der ist, ja. Also die Finnen gehen hoffentlich langsam weiter diesen Trend, dass wir Finnlands Rolle als Skisprungnation mal wieder so wahrnehmen, wie wir es eigentlich gerne wollen. Das wäre sehr, sehr schön. Wir können mal kurz gucken, wer ausgeschieden ist, denn da gab es natürlich auch große Namen, die es diesmal nicht geschafft haben in den zweiten Durchgang, auch wenn der Wind natürlich das ein oder andere Mal vielleicht so ein bisschen mit Einfluss hatte. Philipp Raimund 31., Karl Geiger 33., Felix Hoffmann 35., Stefan Kraft 39., der hatte auch in den Qualifikationen ziemlich viele Probleme, kam jetzt doch 43, Simon Ammann 45, Timmy Seitz, der immerhin am Kulm auch nicht gerade so schlecht geflogen ist, 47., Piotr Jüa 48., am Samstag, also auch viele große Namen, die da federn lassen haben.
Ja, definitiv. Und es ist auch nicht das erste Mal, dass wir das jetzt hier sehen. Wie gesagt, das ist echt ein stückweise unberechenbare Saison, was wir teilweise erleben. Das ist schon sehr interessant, dass dann doch immer mal wieder, ich glaube, du hast ja auch Stefan Kraft angesprochen, einen der Top-Athleten sehen, der dann doch mal den ersten Durchgang nicht packt. Das hat sich dann am zweiten Tag wieder ein bisschen stabilisiert, auch bei einem Stefan Kraft. Aber besonders erfreulich ist es natürlich, weil es da auch noch im Kampf um die Gesamtweltcup-Wertung geht. Ne? Das hat natürlich da einem Andy Wellinger zugesprochen, dass ein Stefan Kraft am Samstag dann tatsächlich komplett ohne Weltcup-Punkte blieb. Gerade weil Andy Wellinger dann am zweiten Tag auch doch noch mal den ein oder anderen Punkt einheimsen konnte.
Das ist absolut richtig. 100 Punkte gehen an ihn, denn er gewinnt den Sonntag und macht Willingen zu Wellingen. Ja, nicht ganz so viel Vorsprung wie Johann André Vorfang am Tag zuvor, aber mit zwei Punkten Vorsprung dennoch genug, um mit Ryuyo Kobayashi und Gregor de Schwanden sich ein Podium zu teilen. Auch das wieder eine phänomenale Sache. 152 Meter im zweiten Durchgang von Gregor de Schwanden. Der zweitweiteste Sprung an diesem Tag, weil Timmy Seitz, der am Tag zuvor noch im ersten Durchgang ausgeschieden ist, im zweiten Durchgang 153 Meter runterzwiebelt und damit Platz 7 belegt. Stefan Kraft, du hast es angesprochen, der Luis Besser, Platz 6. Schnieschall auf 8, Roman Kudelka auf 9 und natürlich Renny Kaido vor dem Lokalmatador Stefan Leier auf Platz 10. Also wie schön kann eine Top 10 eigentlich sein? Oder Top 11, muss man ja in dem Sinne sagen.
Ja, definitiv, das kann man sagen. Und ja, viel schöner geht's tatsächlich nicht. Wenn man dann noch schaut, wie der erste Durchgang ablief. Snischol hat geführt nach dem ersten Durchgang mit diesem Satz auf 146 Metern. Ist dann noch auf 8, glaube ich, genau, auf 8 zurückgefallen. Und Wellinger hat da fast mit ihm getauscht. Er war nämlich nach dem ersten Durchgang nur Siebter und holt dann tatsächlich das noch auf mit einem starken zweiten Satz, um dann am Ende sogar diesen Weltcup noch für sich zu entscheiden und, wie gesagt, damit natürlich auch wichtige Weltcup-Punkte für die Gesamtführung zu holen.
Genau, und Stefan Laie zeigt einmal mehr, dass man auf der Mühlenkopfschanze auch irgendwie so ein bisschen gut drauf sein kann, obwohl man auf ihr ja im Sommer nicht trainieren kann. Ja. 11. Platz, damit zweitbester Deutscher und auch mit Abstand zweitbester Deutscher. Pius Paschke wird 25., Philipp Raimund 26., diesmal also mit Sprung in den zweiten Durchgang, ebenso wie Kamil Stoch. Karl Geiger scheidet einmal mehr aus auf dem für Deutschland typischen Platz 31, wie er am Tag zuvor den Philipp Raimund überlassen hatte. Felix Hoffmann 36. und dann, ja, die prominenten Namen nicht mehr ganz so krass dabei, wobei Domen Preutz würde man jetzt auch schon ins Flieger klassifizieren, der ist auch ausgeschieden. Also wirklich abwechslungsreiches Wochenende in Willingen, das durchaus auch mal unberechenbar anmutete. Und Benni, du hast es angesprochen, Weltcup-Gesamtwertung habe ich ehrlich gesagt gar nicht so auf dem Schirm gehabt, aber das ist ja gar nicht mehr so eindeutig, wie ich dachte.
Ja, ja.
Stefan Kraft 1129, Andreas Wellinger 951, Ryuyo Kobayashi 896 und dann hat Jan Hörl schon über 230 Punkte Rückstand, also dann ist es ja fast vielleicht sogar noch ein Dreikampf.
Ja, genau, also es sieht ja danach aus, weil zumindest reißt keiner von diesen drei großen Namen vorne jetzt so richtig ab, auch Kobayashi ja in der Richtung, beziehungsweise sogar auf dem Podium jetzt an diesem Wochenende wieder. Kraft hat ein bisschen federn lassen zumindest, aber auch da in Rang 6 dabei, also ja, das kann doch noch spannender werden, als man es vielleicht auch rund um die Vierschanzentournee dachte.
Ja, genau. Mal gucken, ob Karl Geiger noch mal ein bisschen was an Boot gut machen kann. Jetzt zuletzt mit keinen guten Ergebnissen, in Willingen gar nicht gepunktet. Der Platz vor ihm wird allerdings wegfallen, weil Ancelani sehr schwer gestürzt ist. Der ist noch Sechster im Gesamtweltcup. Auch Pius Paschke auf Platz 5. Absoluter Wahnsinn.
Ja.
Jetzt als Nächstes stehen mit Lake Placid und Sapporo zwei Wochenenden an, bei denen ja immer mal gern Leute pausieren. Das wäre natürlich für die, die da vorne mit um den Gesamtweltcup-Sieg kämpfen, wichtig, da vielleicht noch mit weiter Punkte zu sammeln. Und vielleicht sammelt ja einer in Sapporo in zwei Wochen auch noch Punkte. Noriaki Kasai, nach seinem hervorragenden Kontinentalcup-Ergebnis vor ein paar Wochen, nun mit dem TVH-Cup-Sieg am Wochenende. Es ist so ein japanisch interner Wettkampf, der da quasi fast wöchentlich ausgetragen wird und da geschleckte Namen wie Ryu Shimizu oder Keiichi Sato, die da mitgesprungen sind und ja auch schon olympische Medaillenträger sind. Und ich glaube, den sehen wir zumindest mal in der nationalen Gruppe in Sapporo in zwei Wochen. Das wäre sehr, sehr schön. Mit 51 Jahren.
Wahnsinn. Und ich glaube, da kann man auch mit rechnen. Wie gesagt, hast du ja schon gerade gut ausgeführt, selbst so ehemals, muss man ja sagen, etablierte Springer,
ja,
nicht nur ehemals, Keiichi, sondern auch ein Yukiya Sato war ja dabei, der dann auch nur Neunter wurde oder so, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe. Also selbst die konnte er überwinden und es spricht gerade einiges doch für ihn, dass er es nochmal schafft und allein von der Geschichte her bleibt den Japanern ja gar nichts anderes übrig, als ihn wieder dabei zu haben. Aber ich würde sagen,
genau.
Wir haben einiges über Willingen geredet. Es geht da ja nächste Woche ganz traditionell weiter. Aber Wir schauen jetzt zur nordischen Kombi, weil du hast schon richtig gesagt, bevor wir zum Skispringen gegangen sind, ja, da riecht's weiterhin nach Machtdemonstrationen. Aber ich würde sagen, auch hier gehen wir natürlich traditionell, ja, chronologisch vor. Fangen aber mit den Männern an und mit dem ersten Wettbewerb am Samstag, denn da gewann, ja, das ist ein Podium, was man eigentlich schon so kennt. Jarl Magnus Rieber vor Jürgen Graubak, ebenfalls aus Norwegen, und Johannes Lampater aus Österreich. Besonders schön ist das deutsche Ergebnis. Vierter mit Johannes Ritzek, Neunter mit Julian Schmid und Zehnter mit Manuel Feist. Drei Deutsche in den Top 10, da können wir uns nicht beschweren. Terence Weber auf Rang 16, auch in der Nähe. David Mach auf einem starken 18. Platz. Vincent Geiger 22 und Wendelin Tannheimer immerhin noch auf 26.
Ja, genau. Generell für das ganze Wochenende sehr unterschiedliche Top-10-Ergebnisse für die deutschen Athleten. Das heißt, alle haben das Potenzial, zumindest da vorne reinzuspringen und reinzulaufen. Also so in der Breite dann doch irgendwie sehr, sehr beruhigend, gerade mit den ganzen Abgängen, die wir in den letzten Tagen und Wochen hier auch besprochen haben. Ich denke, da kann man eigentlich fast schon so den großen Bogen ziehen und die einmal kurz nennen. Den Freitag hattest du jetzt schon, am Samstag ist es dann ja, zum einen ein norwegisches Dreifachpodium, das ist auch keine Überraschung, aber Feist auf 7, Terence Weber auf 8, Vincent Geiger auf 10 und am Sonntag ist es dann Vincent Geiger als bester Deutscher, der Platz 6 belegt, Manuel Feist auf Platz 10. Also das ist im Grunde genommen ein schönes, also wirklich schönes deutsches Mannschaftsergebnis, weil da eben niemand so wie im Skispringen hinter Platz 30 rumkrebelt, ja, wo jetzt zum Beispiel ein Franz Josef Rähl auftaucht, der auch immer mal ein Top-Ergebnis hatte in den vergangenen Jahren. Also sehr, sehr interessant, weil das in der nordischen Kombination gerade vor sich geht. Aber dass der Sieg des Nordic Combined Triples an Jarl Magnus Rieber geht, war ja vorher auch klar eigentlich.
Natürlich, und so ging es dann ja auch am Sonntag weiter. Auch da gewinnt natürlich Rieber wieder vor Graubak. Diesmal ist es aber der Österreicher Stefan Rettnecker, der auf 3 landete und Lampater nur auf 4 in Anführungszeichen. Aber wie gesagt, sonst hast du ja auch schon einiges erzählt. Die Reihenfolge der Deutschen hat sich dann verändert. Vincent Geiger hat dann nochmal einen starken 6. Platz eingefahren. Ritzek, Schmid und auch Manuel Feist alle immerhin in den Top 15. Wir können uns gerade trotzdem nicht beschweren. Wir haben eine stabile Breite immer noch in der nordischen Kombi. Die Norweger laufen uns gerade einfach den Rang ab. Die sind einfach, und wahrscheinlich auch die Österreicher, sind einfach ein, zwei Schritte vorweg. Aber das ist doch, ja, doch, ich glaube, wir können optimistisch bleiben, dass das in den kommenden Jahren auf jeden Fall auch tatsächlich wieder dazu kommt, dass man ein wenig stärkere Konkurrenz sein kann.
Ja, ist genauso, wie du sagst. Also Norwegen knapp 4.100 Punkte im Nationenranking, ja. Österreich 3.950, wir 300 weniger und dahinter kommt Finnland mit 1.200, ja, rund. Also das ist ein wahnsinniger Abstand. Es ist natürlich ein Nationendreikampf. Bester Deutscher im Gesamtweltcup ist Manuel Feist auf Platz 6 mit, ja, der Hälfte der Punkte von Jarl Magnus Rieber. Absoluter Wahnsinn. Er hat 685 Punkte und hat auch 685 Punkte Rückstand auf Herr Magnus Rieber. Also das ist der absolute Wahnsinn. Es geht da weiter in Otepää. Am nächsten Wochenende sind die Damen auch dabei. Die waren natürlich hier in Seefeld auch am Start mit 2 Wettbewerben. Beide gewonnen von Ida-Marie Hagen vor einmal Marie-Leiner Lund und einmal Gida Westfold-Hansen. Aber besonders erfreulich, Benny ist dann wieder einmal Platz 3.
Ja, da haben wir ja schon in den vergangenen Wochen viel Erfreuliches gesehen, auch weil Nathalie Armbruster die ganze Saison schon sehr konstant war, aber diese Konstanz sogar noch auf ein höheres Level bringen konnte. Da haben wir von 5. und 6. Plätzen geredet, jetzt reden wir wieder über Podestplätze. Sind wieder 2 Stück am Ende gewesen, 2-mal Dritte hinter dem, ja, altbekannten Podium, beziehungsweise ja einmal Ida-Marie Hagen und Marie-Leiner Lund. Und ich glaube, am 2. ist es genauso. Genau, Hagen. Oh, nee, und Westfold-Hansen war dann die andere Norwegerin, genau, die der, ja, Zweite wurde. Leider nur auf 4. Aber ja, diese 4 Namen, die machen das da vorne gerade Woche für Woche unter sich aus. Also da kann man nicht davon reden, dass da jetzt sonderlich viel ja, passiert oder viel Dynamik drin ist. Unter den Top-4-Plätzen ist immerhin viel Dynamik drin. Aber also in der Reihenfolge. Aber trotzdem, am Ende sind es immer die gleichen Namen, die das Podest besetzen. Da ändert sich im Zweifel nicht mal der 3. Platz, weil Nathalie Armbruster jetzt gefühlt schon wieder zumindest 6 Wettkämpfe in Folge auf Rang 3 war.
Ja, das ist richtig, richtig toll, weil wir haben ja zu Saisonbeginn gesagt, okay, da ist sie mal 6. mal 8. geworden. Und da haben wir so ein bisschen gebremst, die Kritiker, die gesagt haben, warum macht die nicht da weiter, wo sie letztes Jahr angefangen hat, 2. im Gesamtweltcup zwischenzeitlich und hier Top-Ergebnis an Top-Ergebnis, auch mein Sieg eingefahren und jetzt läuft es dann eben nicht ganz so rund. Aber jungen Athletinnen und Athleten muss man Zeit geben und das tun wir hier und vielleicht werden wir auch ein bisschen belohnt. Also freut mich sehr, sehr stark, dass sie hier gerade auch gleich zwei Podestplätze einheimst an der Toni Seelos Olympiaschanze in Seefeld. Und dann ist der Winter ja noch lang und vielleicht ist ja noch das Potenzial da und der Wille und die Energie, vielleicht mal an den Norwegerinnen vorbeizuziehen, wenn die sich dann doch mal etwas schwerer tun, um dann vielleicht doch einen Weltcup-Sieg mal einzufahren. Und Benni, ich kann mal gucken, Nathalie Ambruster, Weltcup-Ergebnisse die Saison, 7., 6., 4., 6., 5., 5., 3., 5., 3., 3. Also wenn das keine Konstanz ist, weiß ich nicht, meine Lieben.
Ja, absolut.
Stark.
Also da fällt man kaum mal ein Stückchen weiter dahinter. Das ist echt saukonstant. Da können wir uns auf einiges noch freuen. Wie gesagt, wir haben es oft genug gesagt, Jahrgang 2006 ist die gute. Das heißt, ja, die besten Zeiten hat sie hoffentlich noch vor ihr. Das heißt, da sehen wir bestimmt noch einiges. Und ja, sie ist ja, genau, sie ist in dem Fall dann sogar 6 Jahre jünger als Ida-Marie Hagen, 4 Jahre jünger als Westfold Hansen. Das heißt, spätestens wenn die weg von der Bildfläche sind, dann können wir doch auch endlich mal wieder von Weltcups sprechen, oder?
So ist es. Wir haben ja auch noch andere Athletinnen im deutschen Team, die auch ein paar Tage älter sind. Jenny Novak, auch wenn man jetzt hier die Ergebnisse von dieser Saison anguckt, immer so irgendwie zwischen Platz 7 und Platz 11. Nie besser und nicht schlechter. Also wirklich auch da, Konstanz ist da. Also wir haben weiterhin keinen Grund zur Beschwerde. Die Damen haben jetzt noch das Otterpay-Wochenende mit einem Massenstart, 2 Einzeln. Und dann haben sie noch einen Wettbewerb jeweils in Oslo und Trondheim. Und dann ist da die Saison wieder vorbei. Also ein bisschen was ist noch ausstehen, 5 Rennen. Da drücken wir die Daumen, dass es weitergeht. Und jetzt kommen wir zu einem Wintersportblock nach der Unterbrechung, bei dem es ein bisschen weniger Wettbewerbe gibt. Nur 2x Ski Alpin, gar keinen langen Lauf, ganz viel Eiskanal und eine Vorschau auf die Biathlon-WM und natürlich noch was vom Eisschnelllauf. Also ein ganz besonderer Wintersportblock Nummer 2 heute. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem zweiten Wintersport-Take heute. Wir haben Ski Alpin, wir haben Eiskanal, wir haben Eisschnelllauf, wir haben noch Langlauf und natürlich auch die Vorschau auf die Biathlon-Weltmeisterschaften. Wir beginnen aber mit Ski Alpin, Benni. Es ist ja doch weniger Programm, als wir dachten. Kronplatz unter der Woche, ein Riesenslalom der Damen. Am Wochenende in Chamonix fand nur der Slalom der Herren statt und ansonsten gar nichts, weil die Speed-Events in Garmisch bei den Frauen abgesagt worden sind. Also haben wir heute nicht ganz so viel zu besprechen, aber trotzdem Bemerkenswertes.
Ja, ganz genau. Ich würde sagen, wir fangen dann traditionell bei dem chronologisch als ersten an, und zwar natürlich Kronplatz in Italien. Da holte nämlich Lara Gutberami den Sieg im Wettbewerb gegen Alice Robinson und Sarah Hector, alles Namen, die wir von davon natürlich schon kennen. Sophia Goggia am Ende 5.
Ja, Sophia Goggia wird auch gleich nochmal Thema werden.
Genau.
Das ist leider keine erfreuliche, denn Sophia Goggia ist im Training schwer gestürzt und muss ihre Saison vorzeitig beenden. Also wir sehen eine Menge an Stürzen in diesen Tagen. Petra Vlhová, Michaela Schifrin, jetzt Sophia Goggia, das ist eine lange Liste an schweren Stürzen. Auch Corinne Suter und Johanna Hellen haben sich einen Kreuzbandriss in Cortina d'Ampezzo zugezogen. Also da hat Lara Gutberami übrigens auch deutliche Worte angesprochen. Also bei Eurosport.de zum Beispiel ist ein Artikel, wo sie gerade nach Cortina dann diese vielen Verletzungen ansprechen. Und das ist ja nicht nur bei den Frauen so. Also ich meine, Schifrins Freund Kilde ebenso nicht mehr mit dabei für die Saison wie Alexi Pontero und Marco Schwarz. Also ganz schön viele Verletzungen diesen Winter. Kein schöner Alpinwinter, sowohl mit den Absagen als auch mit den zahlreichen Verletzungen, echt heftig. Auch Goggia ja schon mit schweren Verletzungen. Ich erinnere an diesen Handbruch, mit dem sie ja trotzdem noch bei der WM mitgefahren ist und auch schon viele Knieverletzungen hatte. Echt, also ganz schlimm.
Ja, definitiv. Also natürlich muss man auch immer herausheben, dass der alpine Skisport natürlich auch natürlich die größte Veranlagung für Verletzungen hat, wahrscheinlich unter den Wintersportarten. Aber ja, das häuft sich gerade extrem, auch unter den Spitzenathleten. Und das ist natürlich sehr schmerzhaft zu sehen. Das Traurige ist bei solchen Verletzungen wie Kreuzbandrissen und so etwas, da weiß man auch nie, das haben wir auch bei Andi Sander und Co. mitbekommen oder Thomas Dresen, wenn die mal ausfallen, es kann sofort zum Karriereende führen, wenn es ganz doof läuft. Oder zumindest die Gefahr ist immer da. Und so schnell wie im Ski Alpin kann es da, glaube ich, in wenigen Sportarten gehen.
Ja, und es kann wirklich auch schnell gehen emotional. Und das führt uns zum Herrenrennen am Sonntag in Chamonix, dem Slalom, also dem einzigen Herrenrennen, das in dieser Woche stattgefunden hat. Denn da war auch emotional eigentlich der Tag schon gelaufen am Sonntag nach dem ersten Durchgang. Daniel Juhl aus der Schweiz war frustriert über seinen richtig schlechten ersten Lauf in diesem Slalom, der ihn gerade noch so den zweiten Durchgang gebracht hat. 1,2 oder quasi 2 Sekunden langsamer als der Führende nach dem ersten Durchgang, Clément Noël. Und dann, ja, ist er der Erste, der ran darf, profitiert davon, dass Lino Strasser sich unter anderem aufgeregt hat, dass die Piste so schnell schlechter wird. Als 30. darf man zuerst ran und zack, der ist der erste Athlet, der in einem Herren-Weltcup-Slalom von 30 auf 1 fährt. Daniel Juhl gewinnt vor Loïc Meillard und Clément Noël.
Ja, das ist unfassbar. Dazwischen liegen ganze 1, wenn ich das richtig habe hier, ja, 1,8 Sekunden zwischen dem ersten und dem zweiten Durchgang.
Korrekt.
Das sind unfassbare Zahlen, wenn du dir das vergleichst. Am Ende sogar dann auch ja fast zwei Zehntel vor Loïc Meillard, 2 Zehntel vor Loïc Meillard. Daniel Juhl, wenn du das vergleichst mit den anderen, Loïc Meillard 47,8 und 48,6, Clément Noël 47,09 und okay, da ist der Unterschied auch groß und 49,33.
Du siehst, wie schlecht die Piste geworden ist
im zweiten Durchgang. Man sieht sofort in gewisser Weise, alle hatten im zweiten Durchgang, ja, normalerweise einen schlechteren Durchgang. Nur einer denkt sich, komm, das Ding, das hole ich jetzt einfach noch.
Wir drehen das Ding mal um.
Ja. Wahnsinn.
Genau, also es gibt auch Athleten, die früh. Also dieser Trend, ne, dass die Schlechten aus dem ersten Durchgang noch ziemlich weit nach oben geschafft haben. Also wir haben mit Samuel Kollege aus Kroatien beispielsweise den 20. des ersten Durchgangs, der hier noch die viertbeste Laufzeit in Rang 2, in Lauf 2 hinlegt und dann noch Siebter wird. Lino Strasser übrigens zweimal Mittelfeld, deswegen hat ihn das eigentlich relativ wenig tangiert und hatte die Energie, sich darüber zurecht aufzuregen. Lino Strasser 14. Ja, sehr, sehr spektakulär. Also Wahnsinn. Habe ich so auch lange nicht mehr gesehen. Jetzt hoffen wir natürlich, dass die Weltcups so weitergehen, wie sie geplant sind. Bansko und Soldeo in Bulgarien und Andorra sind bei den Herren und bei den Damen jetzt geplant am kommenden Wochenende. Technikwettbewerbe, bevor es dann wieder mit Speed in Kromotana und Kvitfjell in 2 Wochen weitergeht. Also Daumen drücken ist angesagt.
Ja, ganz genau.
Und gute Besserung an die Verletzten.
Gute Besserung an die Verletzten und genau, generell, die alpine Saison ist natürlich gespickt von Absagen und Wochenenden, die dann doch dünner ausfielen, als man dachte. Dann wird das vielleicht auf andere Wochenenden verlagert, wo dann ja zig Slaloms an den Wochenenden sind. Aber sei es drum, wir hoffen, dass der Rest jetzt deutlich, deutlich besser wird. Aber ich würde sagen, das wäre es jetzt erstmal zum Alpin und wir gehen in den Eiskanal. Wir hatten ja letzte Woche schon ja, über die EM berichtet. Auch da gibt es aus Sigulda weiterhin etwas.
Genau. Die Europameisterschaften werden ja traditionell da zusammen mit dem Weltcup ausgetragen. Deswegen einmal kurz wieder Ergebnisdienst aus dem Eiskanal von meiner Stelle. Wir hatten ein klassisches Weltcuprennen, was nicht als Europameisterschaft gezählt hat, im Zweierbob der Damen zum Auftakt in das Wochenende. Kim Kalicki und Laura Nolte vor Lisa Buckwitz, also ein dreifach deutsches Podest zum Auftakt in dieses Wochenende. Versprach schon mal sehr, sehr viel. So, und dann geht's rein in die Skeleton-Wettbewerbe. Einmal bei den Herren zuerst. Ein Chinese, Shen Ying, gewinnt vor Marcus Ryatt und Matt Weston. Das heißt, Felix Kaisinger wird Platz 4 hier zugesprochen und das ist knapp am Podium vorbei. Wir haben bei den Damen im Skeleton einen Podiumsplatz, Johanna Neise auf Platz 3. Dann haben wir und starten damit rein in die Monobob-Wettbewerbe in Sigulda. Ein Weltcupsieg und Europameistertitel für Lisa Buckwitz. Laura Nolte wird 3. Und wenn man die beiden US-Amerikanerinnen jetzt rausrechnet, ist Maureen Zimmer, die ja erst zum zweiten Mal bei ihrem Weltcup dabei ist, ja knapp am Podium vorbei bei der EM und wird EM-Vierte, wenn ich mich jetzt nicht komplett vertue. Da muss man ja immer gucken, dass man die nicht-europäischen Starterinnen dann rauszählt. Also da herzlichste Glückwünsche. Zweierbob, Laura Nolte vor Kim Kalicki. 3. Platz ist Schweiz, deswegen bleibt er drin in der Wertung. Lisa Buckwitz auf Platz 4. Und im Zweierbob der Herren, 4er-Bob gab es nicht, Benny. Sorry, Adam Amour mit Bahnrekord vor Michael Vogt aus der Schweiz und Francesco Friedrich im Zweier auf den 3. Platz und Johannes Lochner mit Georg Fleischauer auf Platz 4. So, das war im Kurzen und Ganzen der Weltcup und die Europameisterschaften aus Sigulda. Weltcup gibt es aber auch im Rodeln. Soll ich gleich weitermachen? Altenberg?
Ja, genau, dann gehen wir direkt nach Altenberg, wenn du schon so gerade im Schwall bist.
Dann nehmen wir das noch mit. Auch das nicht ganz so viele Rennen, wie wir schon gesehen haben. Also keine Sprintrennen, sondern in Anführungszeichen nur die normalen. Und die Teamstaffel hatten wir ja dieses Mal. Und auch aus deutscher Sicht hier wieder erfreulich. Julia Taubitz gewinnt. Anna Bereiter wird 4. im Einzel bei den Frauen. Bei den Herren ist Max Langenhahn nach seinem erfolgreichen Titel an dem vergangenen Wochenende auch im Weltcup erfolgreich und sichert sich hier den Sieg. Felix Loch wird 4. Bei den Doppelsitzerinnen haben wir da Jana Eidberger und Saskia Schirmer, die Platz 3 belegen. Degenhard Rosenthal auf Platz 5. bei den Herren, muss man ein bisschen runterscrollen, um zum ersten deutschen Doppel zu gehen. Da gab es ein bisschen Pause für die angestammten bzw. missglückte zweite Läufe in dem Fall. Wir haben Orla Münder-Gubitz auf Platz 7, wir haben Jäger Steuter auf Platz 9, von denen haben wir nicht ganz so viel gehört, und Tobi Wendel, Tobi Alt haben sich ja doch einen Patzer geleistet im zweiten Durchgang. Wir hatten auf Platz 16 geführt, also da lief nicht alles rund und die Teamstaffel auch nicht. Da landet Deutschland auf Platz 5, aber wir waren ja da bei den wichtigen Ereignissen am vergangenen Wochenende, deswegen ist auch das kein Drama.
Ganz genau, und es gibt ja zugegeben, wir haben in diesem Winter eine Sportart wahrscheinlich sogar bisher ausgelassen, und das ist der Eisschnelllauf. Da wurde, wenn dann nur berichtet, wenn etwas losging, und jetzt haben wir tatsächlich mal eine positive Meldung aus dem Eisschnelllauf der Deutschen zu berichten. Das ist etwas, worauf wir, glaube ich, lange gewartet haben, und da stand nämlich der Weltcup in Quebec an. Und da konnte eine Michelle Uhrig mit 28 Jahren tatsächlich sehr überraschend plötzlich zum Abschluss des Eisschnelllauf-Weltcups überraschend Bronze im Massenstart holen. Am Ende gewinnt die Schweizerin Ramona Herdi den Wettbewerb und Sandrine Tass aus Belgien auch vorne mit dabei. 28 Jahre alt ist sie, Bundespolizistin, und auch das erste Mal, dass sie so positiv auffällt.
Ja, auf jeden Fall sehr, sehr schön. Eisschnelllauf war, hat mir, glaube ich, 2-3 Mal angesprochen, aber auch wirklich nur, wenn die Deutschen am Podest gekratzt haben. Von daher, nun ja, was will man machen? So ist es nun mal. Jetzt ist die Saison schon wieder vorbei. Deswegen schön, dass wir sie noch mit dem Zitat geilen Rennen von Michelle Uhrig beenden konnten. Und dann freuen wir uns darauf, dass es hoffentlich in der nächsten Saison ein bisschen erfolgreicher weitergeht. So, dann sind wir auch fast schon am Ende mit unserem Metersport-Blog. Im Langlauf gab es an diesem Wochenende keine Wettbewerbe. Da geht es im kommenden Wochenende, also diese Woche in Canmore in Kanada weiter mit den Weltcuprennen, vor allem über die Distanz, sowohl bei den Herren als auch bei den Frauen. Und dann kommen aber auch schon die Biathlon-Weltmeisterschaften in dieser Woche auf uns zu. Am Mittwoch geht's los, 17.20 Uhr, Mixstaffel, Freitag Sprint der Frauen, Samstag Sprint der Männer und am Sonntag beide Verfolger. Benni, wie hyped bist du schon?
Ja, ich freue mich sehr, und das geht ja jetzt auch wirklich Schlag auf Schlag. Mittwoch, also du hast ja schon leicht angerissen, Mittwoch geht's los mit den Mixstaffeln, dann kommen schon die Sprints direkt und so weiter. Also alle paar Tage können wir jetzt hier, oder am Stück sogar teilweise, können wir hier alles Mögliche verfolgen, und ich freue mich da natürlich sehr drauf. Und besonders freue ich mich deshalb darauf, dass ich glaube, dass das alles, ja, durchaus offen ist. Wir haben bei den Damen nicht die Favoritin, in meinen Augen. Das gibt auch nicht unbedingt das Gesamtstanding bisher her. Wenn man da schaut, dass zum Beispiel Tandre Wold zwar Erste ist, aber das auch nur mit ungefähr 20, 30 Punkten Vorsprung vor einer Bresas 30 Punkten Vorsprung vor einer Bresas Boucher. Und das Tableau ist da sehr nah beieinander. Und auch aus deutscher Sicht, da haben wir zwar bei den Damen auf 8 erst die beste Deutsche im Gesamt-Weltcup-Ranking mit Franziska Preuß und auf 10 Vanessa Vogt. Bei den Männern sieht's ähnlich aus, dass man da nicht in den ersten Plätzen die Deutschen findet, aber immerhin auf Rang 8 Doll, auf 9 Kühn, auf 11 Navrat.
Und dann kommt's dicke, 8, 9, 11, 12.
Ja, genau.
Nur blöd, dass vorne 6 Norweger sind.
Aber wir hatten schon zig Weltcup-Siege in diesem Jahr. Deswegen weiß ich nicht, warum es nicht auch für, also mindestens einige Medaillen. In den Staffeln gehe ich sowieso davon aus, dass das deutsche Team auch dort einige Medaillen holen wird. Und vielleicht reicht's ja sogar für einen Weltcup-Sieg. Wen ich da in der Favoritenrolle sehe aus deutscher Sicht, das lasse ich offen. Aber ich finde, das Team Deutschland hat mich in diesem Winter bisher, auch wenn es jetzt in den letzten Wochen ein bisschen in die andere Richtung ging, beeindruckt.
Nicht nur Weltcup-Sieg, sondern vielleicht sogar noch einen Weltmeistertitel obendrauf. Genau. Wie gesagt, die 2 oder 11 Tage Biathlon-Festspiele in Tschechien stehen an. Ich habe schon eine Insta-Story von Michael Rösch gesehen, der schon mal die Kommentatorenplätze ausspionert hat. Es war jetzt nicht mega Schneeverhältnisse, was man da sehen konnte. Ich hoffe, dass das jetzt keine Probleme gibt, dass wir da irgendwelche Verschiebungen oder Renneinkürzungen sehen. Wenn wir schon eine Biathlon-Weltmeisterschaft haben, von denen es ja nicht ganz so viele gibt, zwinker, zwinker, dann soll die ja zumindest auch glatt durchgeführt werden. Da drücken wir auf jeden Fall den Veranstaltern die Daumen und melden uns danach einer Unterbrechung wieder mit Updates aus Handball, Basketball und Eishockey, bevor es dann im Fußball natürlich auch noch eine Menge Themen gibt. Bis gleich.
Dein enttäuschter Blick gerade von dir selber. Warum kann ich das nicht aussprechen?
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit Basketball, Handball und Eishockey, Benny. In welcher Reihenfolge möchten wir die Sportarten denn heute mal besprechen?
Ja, dann gehen wir doch einfach so vor, wie du es gerade schon genannt hast, chronologisch. Und es gibt da im Basketball doch die eine oder andere Schlagzeile. Wir gucken natürlich drauf. Ja, am Ende kann man, glaube ich, einerseits sagen, dass Alba durchaus ein kleines Ausrufezeichen setzen konnte. Denn ja, Alba schlug tatsächlich in der eigenen Halle Ulm mit 98-88 doch auch viele Punkte gefallen. Wichtiger Sieg auch, weil gerade für Alba geht es da natürlich gerade auch richtig um was. Man ist jetzt Dritter, man hat sich jetzt vorgebissen, aber da ist ja auch alles nah beieinander bei den Plätzen. Alba 3 Spiele weniger als die Teams dahinter. Dennoch im Kampf um die Playoffs natürlich auch ein ganz wichtiger Sieg gegen Ulm, die selber auch natürlich die Playoffs erreichen wollen. Gerade stand jetzt auf Rang 5. Des Weiteren, ja, siegt Fechter einfach weiter, macht einfach genau da weiter, wo sie bisher aufgehört haben. Der nächste Sieg, diesmal gegen Heidelberg mit 109-87. Man darf nicht vergessen, das Team ist Aufsteiger. Ja. Die sind Vierter gerade aktuell und die Saison wird immer länger. Also sensationelle Partie auch da von Fechter. Weiterhin bleibt Chemnitz ganz stark. Sie schlagen jetzt auch die Rostock Seawolves, wenn auch knapp mit 94-90 und bleiben damit Spitzenreiter. Hat natürlich wegen der Playoff-Regelung noch trotzdem wenig auszusagen. Die wichtigen Partien kommen noch. Bonn wiederum kämpft sich langsam in Richtung Playoff-Platz, sind jetzt gerade Achter nach einem Sieg über Hamburg 87-80. Ja, und Ludwigsburg macht, kann man glaube ich sagen, kurzen Prozess mit der BG aus Göttingen. Was ein Ergebnis, 72-97 am Ende, deutlicher Sieg der MHP-Riesen, während ja, Göttingen nach zwischenzeitlich immer mal wieder einem Erfolg trotzdem nicht so richtig aus dem Tabellenkeller rausfindet, ne?
Das wird wohl nichts mit dem Europacup dieses Jahr oder nächstes Jahr.
Ja,
Platz 15 von 18 jetzt.
Die Reizüberflutung, das bekomme ich ja hier jetzt vor Ort auch immer mal mit durch irgendwelche Schlagzeilen, die scheint den Göttingern nicht ganz so gut zu bekommen. Wahrscheinlich tut es dann echt gut nächstes Jahr, wenn man dann ja sich wieder auf die Liga konzentrieren kann.
Ja, auf jeden Fall. Ja, was gibt's noch aus dem Basketball zu berichten? Vielleicht nochmal ein ganz kurzer Blick in die NBA. Wie gesagt, da blicken wir drauf, wenn es richtig spannend wird. Franz Wagner, Karrierebestleistung, 38 Punkte beim 111-99 Sieg seiner Orlando Magic gegen die Detroit Pistons, die aber auch Tabellenletzter der Eastern Conference sind. Das vielleicht noch am Rande im BBL-Pokal zumindest schon mal für den Hinterkopf aufschreiben. 17.02. in zwei Wochen dann Bamberg, München, Alba und Ulm dabei und dann kann ich euch nochmal kurzes Update geben. Mein Gott, soll ich jetzt noch über die Euroleague reden? Beide deutschen Teams verlieren. Ende der Euroleague. Eurocup blicken wir nochmal drauf, wenn es weitergeht und im Eishockey kann man auf jeden Fall sagen, da gab es eine Schlagzeile, denn ja, der Tabellenführer ist geschlagen worden, beziehungsweise nicht der Tabellenführer, sondern der Meister, besser gesagt. Wolfsburg schlägt München 2-0 in der DEL und ja, springt damit in die Tabelle jetzt auf Platz 4. Die Münchner befinden sich auf Platz 6, also da ist es noch spannend, wer den direkten Sprung auf Platz 6 und damit den letzten direkten Playoff-Platz bekommt. Da betteln sich gerade ja, Red Bull München und die Kölner Haie. Das sind ja immerhin zwei nicht ganz unbedeutende Teams in Eishockey-Deutschland. Frankfurt weiterhin auf Platz 12 mit doch ein bisschen noch Strecke zu gehen, um sich da vorne doch noch mit reinzuspielen. Und ein Blick in die DEL 2. Der Vorsprung der Kasseler schmilzt so ein bisschen. Nur noch 10 Punkte Vorsprung und ein Spiel mehr als Regensburg. Niederlage gegen Dresden 1-2. Und Bad Nauheim auf Platz 9. Auch die haben verloren gegen die Lausitzer Füchse. Auch da bleiben wir natürlich auf dem Laufenden. Und dann ja, kommen wir zum Handball. Und da ist es erfreulich aus nordhessischer Sicht, denn wir haben mal wieder die MT-Melsung im Final Four des DHB-Pokals dabei. Denn warum sollte man nach der Handball-EM auch Pause machen, Benni?
Ja, ganz genau. Denn die MT, okay, zugegeben, per Auslosung hatten sie tatsächlich das Glücklichste losgezogen mit der TuS in Lübecke am Ende 30-28. Man hat sich schwer getan, aber die MT hat es unter die letzten vier geschafft. Und gerade wenn man dann die anderen Partien sieht, da hat Melsung wirklich Schwein gehabt. Also Flensburg traf auf den HSV, die Füchse trafen auf Gummersbach und Magdeburg trifft einfach mal eben auf die Rhein-Neckar-Löwen im Viertelfinale des DHB-Pokals. Also echt starke Partien und zwei auf jeden Fall sehr deutliche Partien auch, weil Flensburg schlägt den HSV 37-25. Magdeburg gibt sich auch gegen die Löwen keine Blöße. 10 Tore Vorsprung, 34-24. Und am Ende holen die Füchse einen knappen Erfolg gegen, ich glaube, man kann sagen, eines der Teams der Stunde. Die Füchse mit 31-29. Die Füchse, die sich ja wirklich so fix wieder etabliert haben in der, ja, in der, die, in der Handball-Bundesliga, dass es wirklich unfassbar ist.
Ja, SC Magdeburg gegen die Rhein-Neckar-Löwen mit einer ordentlichen Revanche, weil das war das Pokalfinale vom letzten Jahr. Spieß wurde rumgedreht, ich glaube mehr als deutlich. Da dann also Final Four in Köln und auch die Bundesliga startet diese Woche wieder. Da geht's dann am Mittwochabend schon los, unter anderem mit dem Kracher Kiel gegen Magdeburg. Melsungen spielt natürlich auch dann wieder. Die Wetzlarer steigen ein, auch am Mittwoch. Zu Hause gegen Eisenach geht es um wichtige Punkte. Also es ist weiter spannend im Handball und natürlich können wir da den Hype der EM gerne mitnehmen. Auch Europapokal startet wieder, Champions League, jetzt European League ist ja dann auch wieder. Also es gibt genug zu berichten im Handball und das tun wir natürlich auch hier weiterhin bei uns. Und wir melden uns, wenn wir sonst weiter nichts haben, Benni,
ja,
dann nachher mit auch der Unterbrechung noch mit dem Fußball wieder. Da gibt's Asien Cup, Afrika Cup, DFB-Pokal, Premier League und viele weitere Neuigkeiten. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem Fußballblock. Benni, was machst du im Sommer 2026?
Ich glaube, da ist wieder WM, wa?
Da ist wieder WM, wa? Am 11. Juni 2026 startet das Eröffnungsspiel im Aztekenstadion in Mexico City.
Geil.
Am 19. Juli ist dann das Finale im MetLife Stadium in New Jersey, also in der Nähe von New York. Den ersten Kickoff oder den ersten Anstoß wird es geben in L.A. Auch Atlanta und Dallas sind mit dabei, unter anderem Spiel um Platz 3 in Miami. Also 104 Spiele, 40 Tage WM-Wahnsinn, die FIFA übertrifft sich selbst, 12 Vierergruppen und Gianni Infantino hat die Bekanntgabe des Endspielortes als die größte Ankündigung in der Geschichte der Ankündigungen angekündigt.
Die Geschichte der Ankündigung?
Ist dein Hype genauso groß wie bei Gianni?
Ich weiß nicht, ob das noch zu steigern ist, also das weiß ich nicht, aber ich freue mich auf jeden Fall sehr auf die WM, weil die Austragungsorte natürlich unfassbar reizend sind, also das reizt doch sehr, auf dem amerikanischen Kontinent mal so ein Turnier auszutragen, das Aztekenstadion, musst du mir mal auf der Zunge zergehen lassen,
so geil.
Das wird Wahnsinn.
Ich habe immer in FIFA gespielt, weil das Größte
ist. Ja, genau, das sind auch meine ersten Erfahrungen, ja, mit dem Aztekenstadion und grundsätzlich diese ganzen Metropolen dann mal bei einer Weltmeisterschaft zu sehen, die Zeiten wären, um es ehrlich zu sagen, grauenvoll, aber es wird ein unfassbar geiles Turnier, glaube ich. Also das ist so die WM, auf die ich mich auf jeden Fall am meisten freue, jetzt erstmal, seit Jahren.
Ja, 12. Juni 2026 dann auch das erste Spiel einer Fußball-Weltmeisterschaft auf kanadischem Boden, zumindest bei den Herren, und zwar in Toronto, auch da, wie gesagt, drei Länder, die diese Weltmeisterschaft austragen werden. Auch da wird es natürlich wieder viele kritische Töne geben und das auch zu Recht, aber irgendwie ist es ja schon cool, diese großen Städte mal dabei zu haben. Ja, was gibt's sonst noch? Ich habe viele Konkurrenzbewerbungs-Headlines jetzt für die Frauen-WM 2027 gesehen. Das könnte auch noch ein interessantes Thema werden. Blicken wir über Zeiten nochmal drauf. Aber wir haben natürlich noch viel Sportliches, über das wir sprechen wollen. Und ich würde sagen, wir steigen einmal ganz kurz ein mit dem DFB-Pokal, bevor wir dann in die Bundesliga springen, oder?
Ich würde sagen, bevor wir in die Ligen gehen, können wir noch ganz kurz den Blick nach Asien und nach Afrika wahren.
Okay, dann machen wir das für, ja.
Oder?
Ja, finde ich gut.
Gerne. Weil was ich besonders spannend finde in Asien, beim Asien Cup, dass tatsächlich Südkorea das einzige der Top-Teams ist, was ich als Top-Teams einschätze in Asien, was noch drin ist im Halbfinale. Südkorea, übrigens Nationaltrainer Jürgen Klinsmann, darf man nicht
Jürgen
vergessen.
Jürgen Klinsmann.
In der Gruppenphase fast ausgeschieden und stehen jetzt aber im Halbfinale. Und das gegen das Team aus Jordanien. Im anderen Halbfinale treffen der Iran und, Achtung, Katar aufeinander. Auch eine spannende Zusammensetzung. Juhu. Also, um es vielleicht direkt mitzunehmen, auch das Halbfinale im Africa Cup steht schon fest. Da trifft nämlich, ich glaube, das müsste am Mittwoch sein, wenn ich mich nicht irre.
Ja, Mittwoch 18 Uhr und Mittwoch 21 Uhr.
Genau, und das sind doch mindestens drei von vier Teams, wo man sagen kann, die sieht man auch in der Richtung eines Halbfinals beim Africa Cup. Einmal Nigeria gegen Südafrika und Elfenbeinküste trifft auf die Demokratische Republik Kongo. Das ist das 21 Uhr Spiel.
Ja, auf jeden Fall spaßige Spiele, die man sich gerne mal angucken kann. Sportdigital Fußball ist da die richtige Adresse. Und dann gewinnt vielleicht Jürgen Klinsmann einen Titel mit der Nationalmannschaft. Hat er in Deutschland ja nicht geschafft. Vielleicht ja in Südafrika. Südafrika sei schon, Südkorea. Da geht schon los. Finale ist dann am Samstag um 16 Uhr beim Asien Cup. Wenn ich mich nicht irre, vielleicht sogar das Finalstadion der Fußball-WM 2022. Und Finale beim Afrika Cup ist am Sonntag um 21 Uhr. Das auf jeden Fall noch als Kontinentalturnier vorneweg. Und dann können wir in den DFB-Pokal ins Viertelfinale einsteigen. Und zwar haben zwei Teams das Halbfinalticket gelöst. Zwei Auswärtssiege, Düsseldorf 3-4 im Elfmeterschießen gegen St. Pauli und Kaiserslautern 1-3 im hoffnungsvollen Berliner Olympiastadion, die auf einen erstmaligen Einzug der Hertha Profis im saarländischen Pokalfinale gehofft haben. Das hat nicht funktioniert und der Pechvogel in St. Pauli heißt, auf St. Pauli heißt ohne Zweifel Marcel Hartl. Einen Elfmeter im Spiel verwandelt, einen im Elfmeterschießen verschossen, dann wurde er wiederholt und auch den hat er verschossen. Ja, wie sagt man so schön, man kriegt Marcel Hartl zwar aus Bielefeld, aber man kriegt nicht den Bielefelder aus Marcel Hartl.
Absolut, aber wie man auch nicht, also ich weiß nicht, Pechvogel trifft es bei Marcel Hartl, ja. Aber wer natürlich das Spiel auch mitentschieden hat, war auch ein Sascha Burchert, ne? Ein Spieler, wo wir uns bis heute noch fragen, warum dieser Mann, wir haben schon mehrfach Gespräche über Sascha Burchert geführt, auch aus eigenen Gründen übrigens bei dir. Ja. Aber der Mann spielt immer noch zwei Liga und der Mann ist Stammtorhüter bei einem Verein, der gerade im Aufstiegsrennen saugut dasteht. Und ich glaube, zwei Elfmeter gingen auf jeden Fall auf seine Kappe. Genau, und die Partie war natürlich in der Hinsicht besonders emotional, weil dann auch der Jubler von Zolis, von dem Flügelspieler von Düsseldorf, nachdem er den Ball ins Tor chippt zum Halbfinale, dann vor der Kurve von St. Pauli ein bisschen zu provokant feiert, als erste Reaktion darauf. Das war natürlich ein bisschen komisch, aber ich glaube, ja, am Ende hat das Spiel doch echt Spaß gemacht.
Es war der 4. Oktober 2009, an dem sich Sascha Burchert für immer in meinen Fußballhinterkopf gebrannt hat. Weißt du noch, was da passiert ist?
Natürlich nicht.
Er ist als 19-Jähriger eingewechselt worden damals war es ein Bundesligaspiel, Hertha BSC gegen den HSV. Beim HSV hat, wenn ich mich nicht irre, ein gewisser C. Roberto gespielt. Und Sascha Burchert war dann, glaube ich, dritter Torwart der Herthaner. Es stand 1-1. Die Hertha hat 1-3 verloren. Unter anderem deshalb, weil Sascha Burchert einmal aus, irgendwie, keine Ahnung, 36 und einmal aus 44 Metern versucht hat, einen Ball mit dem Kopf zu klären. Also 44, also rund 40 Meter vor seinem eigenen Tor. Ja. Ab da war es vorbei.
Ja, und viel besser wurde es danach ja auch nicht mehr. Aber genau, ja. Das war auf jeden Fall noch eine Anekdote, die erzählt werden musste. Die anderen beiden DFB-Pokal-Viertelfinals, die werden dann ja in der kommenden Woche ausgespielt. Da trifft dann
diese Woche.
Diese Woche natürlich dann dementsprechend. Da heißt es dann auch wieder Erstliga-Fußball mit Leverkusen gegen Stuttgart. Und Gladbach trifft in Saarbrücken auf Saarbrücken.
Ja, die Überraschungsmannschaft, nachdem sie schon die Bayern und Frankfurt rausgeworfen haben, jetzt gegen die Gladbacher, die ja doch irgendwie dann doch hoffen, vielleicht das vermeintlich leichte, zu leichte los zu sein. Da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, als die Auslosung bekannt wurde. Leverkusen-Stuttgart natürlich ein Topspiel und für Leverkusen auch schwierig, weil am Samstag das Topspiel schlechthin stattfindet in der Bundesliga gegen die Bayern. Aber lass uns vorher mal auf die anderen sportlichen Events schon, bevor wir uns in die ersten Ligen hocharbeiten. Auch die Frauenbundesliga ist wieder am Start heute Abend. Topspiel Bayern gegen Freiburg. Leverkusen hat 1-1 gegen Wolfsburg gespielt. Die Leipzigerinnen haben gegen Köln 2-1 gewonnen. Und vieles weitere blicken wir natürlich auch wieder drauf, wenn es da in die heiße Phase geht. Aber lass uns unten anfangen, Benni. Zumindest, weil bei dir was Erfreuliches da ist, bei mir noch nicht. In Bielefeld gibt es jetzt ein Endspiel für Mitch Kniat nach der Niederlage zu Hause gegen Viktoria Köln 0-2. Ja, jetzt ist nur noch ein Punkt auf dem Abstiegsplatz in Liga 3. Ja, was soll ich dazu sagen?
Ja, es wird prekärer, beziehungsweise, und da können wir ja immer noch sagen, es ist immer noch sehr prekär für uns beide, weil, ich weiß nicht, gibt's noch irgendeine Schlagzeile aus der dritten Liga?
Sonst ich kann dazu nichts sagen.
Okay.
Dynamo Dresden verliert und Regensburg baut den Vorsprung auf 6 Punkte, das kann man noch erwähnen. Er gewinnt gegen Duisburg.
Ja.
Also Regensburg 52, Dresden 46, Ulm 41.
Ganz genau.
Ab in Liga 2.
Ab in Liga 2, auch da erstmal in den Tabellenkeller natürlich. Genau, da hat nämlich Schalke den Abstiegskampfkracher gegen Braunschweig, ein sogenanntes 6-Punkte-Spiel, für sich entscheiden können mit 1-0 durch den besten Spieler der Partie, Kenan Karaman, der wirklich ja einer der wenigen Lichtblicke ist im Team, aber es war einfach ein Spiel der Moral, kann man glaube ich sagen. Man hat, also da war längst nicht alles Gold, was glänzt, aber es ist einfach ein unfassbar wichtiger Kampferfolg gewesen gegen den mittlerweile jetzt 17. Braunschweig fällt damit nämlich auf Rang 17 zurück. Schalke jetzt auf 14, 3 Punkte Vorsprung auf den 16. Rang. Genau, wenn man dann, falls man mal eine Serie aufbauen könnte, könnte man sich auch relativ fix ins Mittelfeld spielen. Aber das sieht man eben gerade nicht. Dementsprechend natürlich Schalke mitten im Abstiegskampf. Ja, außerdem haben wir einen DFB-Halbfinalisten, DFB-Pokal-Halbfinalisten. Übrigens, ja, auch im Tabellenkeller, momentan auf Rang 15 mit Kaiserslautern. Die verloren nämlich eine weitere Partie gegen den Aufsteiger aus Elversberg mit 1:2. Wir können gerne auch in den oberen Bereich schauen, wo ja der HSV fast schon Last-Minute-Sieg gegen Hertha feiert. Mit 2:1 gewinnt man diese Partie, das Topspiel des Spieltags. Und ja, ich würde sagen, widerspricht da so ein Stück weit dem Trend, den wir in den vergangenen Wochen gesehen haben, wo es ja fast schon wieder hieß, ja, sobald es ein bisschen wärmer und ein bisschen sonniger wird, sieht es für den HSV wieder nicht so sonnig aus. Also wichtige 3 Punkte auch da. Und zuletzt St. Pauli, auch wichtiger Erfolg gegen auch eines der besseren Teams in der Liga, gegen Fürth mit 3:2. Holten wir da einen weiteren wichtigen Sieg. Und ich glaube, St. Pauli, das kann man auch durchaus sagen, nach 20 Spieltagen geht da jetzt gerade wirklich voran.
Auf jeden Fall. Jetzt gerade mit dem Ausscheiden im DFB-Pokal wahrscheinlich volle Konzentration auf Mission Aufstieg in Bundesliga. Das wäre auf jeden Fall Schlagzeile. Aber Schlagzeile an diesem Wochenende waren auch die Tennisball-Proteste im Olympiastadion, ja, beim Samstagabend-Topspiel. Hertha Hamburg 1:2. Erstmal Respekt dafür, dass man die überhaupt über die Tatanbahn schmeißt. Eigentlich sind diese Proteste aus Sicht der Verantwortlichen, die für wenig Spielunterbrechungen sind, doch der beste Grund, wieder mehr Stadien mit Laufbahnen zu integrieren. Ich meine, das ist ja das Beste, was mir als Leichtathletik-Fan passieren kann, ja, weil da muss man nämlich schön weit werfen bei den Protesten. Deswegen können ja auch keine Münzen fliegen, sondern nur die Bälle, weil diese Münzen, die Schokomünzen, die fliegen bestimmt nicht so gut wie die Tennisbälle. Baut einfach mehr Stadien mit Laufbahn.
So, dann ist nicht nur euch geholfen, sondern auch noch einer weiteren Sportart, der ist sowieso vielleicht auch immer mehr an Infrastruktur.
An Austragungsorten,
genau,
fehlt. Ja, genau.
Kann man, glaube ich, so sagen. Nebenbei läuft es finanziell da ja auch nicht ganz so gut. Dementsprechend, allein das wäre eine große Hilfe. Aber ja, da wäre doch beiden Seiten geholfen. Das ist ein guter Punkt, guter Impuls.
Das sind meine Gedanken zu dieser Debatte aktuell.
Ja, solche Thesen, wenn ihr mehr solcher Thesen wollt, dann folgt On The Pitch, der Podcast, würde ich sagen. Weil sowas hört man sonst wirklich nirgends. Und damit würde ich sagen, gehen wir in die erste Bundesliga. Denn auch da fand natürlich der 20. Spieltag statt. Und das mit einer Nullnummer am Freitag. Denn natürlich lässt Dortmund auch Punkte gegen Heidenheim liegen.
Es ist der absolute Wahnsinn. Also ich habe das Spiel gesehen und dachte, oh Gott, eigentlich Heidenheim hätte auch 4:0 führen können nach der ersten Hälfte. Am Ende ist es jetzt nur der eine Punkt, den die Dortmunder von der Ostalb vom Schlossberg entführen können, der sie natürlich vorne im Kampf um, ja, was eigentlich, die Champions League nicht was wirklich eigentlich voranbringt. Aber immerhin geht dieses Spiel nicht verloren. Sie hätten, es ist einfach ein Rätsel, es ist der BVB. Das ist genau das Phänomen, was wir die letzten Jahre besprochen haben. Deswegen will ich da eigentlich gar nicht weiter drauf eingehen, weil wir viel andere, spannendere Ergebnisse hatten am Wochenende. Gladbach führt zwischenzeitlich in der Allianz Arena, muss sich allerdings dann doch geschlagen geben. Die Bayern gewinnen zu Hause 3:1. Stuttgart gewinnt das Baden-Württemberg-Duell gegen Freiburg auswärts 1:3. Bremen gewinnt auswärts in Mainz mit 1:0. Bochum und Augsburg trennen sich unentschieden 1:1. Leverkusen, ich könnte sagen, die Darmstädter haben sich gar nicht mal so schlecht geschlagen, wie viele erwartet hatten. Das Spiel ist nicht so hoch ausgegangen, wie das die meisten getippt haben wahrscheinlich. Leverkusen gewinnt 0:2 am Böllenfalltor. Und dann gab es noch das Topspiel. Frankfurt war zu Gast in Köln, hat das Spiel zu 9 beendet und führt 0 Punkte mit zurück an den Main. Köln gewinnt mit 2 eigenen erzielten Toren in einem Spiel, in einem Bundesligaspiel der Saison 23/24 und sichert sich 3 Punkte, Benni.
Das ist so ein Big Point, ne? Also für Köln ist das wirklich ein unfassbar wichtiger Erfolg. Jetzt ist man 4 Punkte vom Platz 17 weg. Man ist zwar noch 17., aber man ist zwar noch 16., aber man holt sich da jetzt wirklich ordentlich Selbstvertrauen und kann jetzt mal leicht durchatmen zumindest. Aber andererseits für Frankfurt natürlich, mein erster Gedanke, als ich gesehen habe, wie das Spiel ausgegangen ist, war ehrlicherweise, Frankfurt, klar, sie sind gerade noch 6., aber man muss langsam mal darüber nachdenken, wenn das so weitergeht, dann wird man zum zweiten Gladbach, ne, so ein bisschen. Also, es ist wieder okay, dann spielt man mal wieder an einem Wochenende richtig gut, holt Punkte, wo man dachte, die waren gar nicht mit eingeplant und dann verliert man gegen den Abstiegsaspiranten mit einem 2:0 und Ja, du hast ja vorhin schon vor der Podcast-Aufnahme schon anklingen lassen, Dino Topmüller. Meinst du, er wackelt? Weil ich meine, am Ende sind sie eben immer noch Sechster, wie gesagt.
Nein. Kam das so bei dir an?
Nö. Das kam so ein bisschen bei mir an. Zumindest, dass die Enttäuschung für ihn da ist, bei dir.
Ja, es ist einfach die Phase, diese Phase der Unberechenbarkeit, die wir vor Weihnachten gesehen haben, die sich jetzt hier irgendwie fortsetzt. Aber ich glaube, gegen den Wille, den Abstieg zu verhindern vor 50.000 Karnevalisten im Stadion, ich glaube, da bist du irgendwie auch ein Stück weit machtlos.
Schön gesagt, ja. Und außerdem, wir haben ja schon oft drüber gesprochen, Freiburg verliert als direkter Konkurrent um Platz 6 gegen Stuttgart. Hoffenheim lässt wieder Punkte liegen, diesmal gegen Wolfsburg und so weiter. Da kommt kein Druck von hinten, ne? Ja. Das muss man einfach so konstatieren. Nach vorne ist da wahrscheinlich noch weiter nach vorne ist für Frankfurt nichts zu holen wahrscheinlich gegen Teams wie Leipzig
nur
oder
Bremen
Dortmund. Nur Bremen gewinnt.
Sonst niemand.
Und Bremen ist immer noch 5 Punkte hinter Frankfurt. Also, ja. Ob sie diese Partie verloren haben oder in China fällt ein Sack Reis um, das ist der Jetzt-Zustand. Aber daraus darf natürlich nicht mehr werden.
Ja, am Ende meckern wir über 2 fehlende Punkte für den Europapokal. Mal gucken. Wie gesagt, Wolfsburg-Hoffenheim 2-2. Leipzig gewinnt unüberraschend gegen Union Berlin zu Hause mit 2-0. Am Mittwochabend noch das Nachholspiel, 18:30 vor dem Pokal. Saarbrücken gegen Gladbach, gibt es noch Mainz gegen Union. Und dann am Samstagabend Topspiel Leverkusen gegen die Bayern. Die beiden trennen jetzt 2 Punkte. Bayern kann also aus eigener Kraft in Leverkusen die Tabellenführung zurückerobern. Wir sind sehr, sehr gespannt auf dieses Spiel. Übrigens Zeitnot noch zu Eintracht Frankfurt. Donny van de Beek ist nicht für die Conference League nachnominiert worden. Da hat man jetzt sich für Kalajdzic Ekitike und Philipp Max entschieden. Van de Beek nicht. Das ist noch ganz interessant. Und sonst ja, gucken wir natürlich, was in der Bundesliga passiert. Benni, vielleicht noch dein Tipp für die rechte Neuvergabe. Haben wir schon so viel drüber gesprochen in anderen Formaten. Das möchte ich auch mal von dir eine Stimme hören. Im zweiten Quartal dieses Jahres wird bekannt gegeben, welche Pay-TV-Partner unter anderem die Bundesliga ab der Saison 25/26 übertragen. Soll ich dir die 4 Pakete nochmal vortragen?
Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. So als kleiner Exkurs nochmal von Screentime Sport, ja.
Ist ja auch nicht schlecht. Paket Nummer 1 ist das Einzelspiel am Freitagabend und alle Einzelspiele am Samstagnachmittag. Paket 2 ist die Samstagnachmittagskonferenz. Paket 3, Samstagabend Topspiel. Paket 4, Sonntag.
Ja.
Es ist jetzt wieder erlaubt, dass ein Anbieter, zum Beispiel Sky, alles kaufen kann. Siehst du das realistisch? Also ich kann ja vielleicht meinen Tipp mal voranstellen. Ja. Es ist Wahnsinn, die Samstagnachmittagskonferenz von den Einzelspielen zu trennen.
Absolut.
Ich glaube, das kriegt Sky die Konferenz und die Freitag- und Samstags-Einzelspiele nachmittags. Topspiel sehe ich bei Prime Video zum Beispiel. Und Sonntag kann ja mal sehen, wer sich da vielleicht von den 4 Anbietern noch einbindet. Da könnte ich mir so eine Kooperation von RTL Plus und Sky oder DAZN vorstellen.
Ja, also ich glaube ehrlicherweise auch nicht, dass die Einzelspiele von der Konferenz getrennt werden. Und ich bin mir auch sicher, dass also wenn Sky tatsächlich die Konferenz verlieren würde, dann verlieren sie ihr letztes Signature, sage ich mal, genau, ihr letztes Markenzeichen. Und damit verliert die Marke Sky unfassbar. Also wenn das wirklich passiert, das ist Tradition, damit verbinden die Leute Sky. Und wenn Sky das nicht mehr hat, dann fehlt genau das, ja. Das würde ich auf jeden Fall sagen. Amazon Prime wird sich da einmischen. Das hat man jetzt international mit den europäischen Wettbewerben auch gesehen, dass die Bock haben, mehr Fußball zu covern. Da würde ich tatsächlich auch eher auf Topspiel gehen. Aber vielleicht, um da eine Gegenfrage zu stellen, weil zum Rest habe ich jetzt keine große Meinung, für wie wahrscheinlich hältst du es denn, dass Sky versuchen wird, alles zu kriegen?
Deutlich wahrscheinlicher als vor einem Jahr, glaube ich. Okay. Weil da haben alle über die finanziell wackelige Situation von Sky und Sport1 gesprochen. Aber was man so hört oder in so Twitter-Diskussionen liest, ist schon wahrscheinlicher, dass man das Risiko eingeht, all in.
Ja.
Eher als jetzt vor einem Jahr, das der Fall gewesen ist. Bei DAZN ist natürlich die wirtschaftliche Lage jetzt auch alles andere als berauschend.
Ja.
Also es wird eine spannende Sache und vielleicht kommt ja doch noch irgendwas ganz Überraschendes. In Österreich hat jetzt Canal Plus die Champions-League-Rechte geholt. So, den gab es da vorher gar nicht, die gibt es in Deutschland nicht. Also wer weiß, was da kommt.
Ja.
Bleibt spannend. Das vielleicht als kleiner Exkurs. Was haben wir noch auf unserer Liste? Ein kleiner kurzer Blick, vielleicht international, hatte ich noch gesehen, nämlich weil Inter Mailand gegen Juventus Turin Topspiel, also quasi das, was in Deutschland jetzt am nächsten Wochenende ist, war in Italien jetzt dieses Wochenende. Der Tabellenführer Inter Mailand gewinnt gegen Juventus Turin, jetzt 4 Punkte Vorsprung, Inter damit einen wichtigen Schritt zur Meisterschaft gemacht. Spanien, Madrid Derby, Real gegen Atletico 1-1. Da ging wahrscheinlich dann keine Randale los, weil beide Fanlager keinen Sieg geholt haben. Und das Gleiche, was in Italien der Fall ist, was in Deutschland der Fall sein wird, war auch in England der Fall. Arsenal gegen Liverpool und ein Rückschlag für Jürgen Klopps Mannschaft. Jetzt nur noch 2 Punkte Unterschied. Arsenal gewinnt zu Hause gegen Liverpool 3-1.
Ja, ganz genau. Also Arsenal ja auch weiter für mich von den Top-Teams das Team, was am meisten überrascht auch, dass sie da bisher, und sie kämpfen sich damit natürlich jetzt auch an Liverpool wieder ran. Nur noch 2 Punkte auf Liverpool, das ist echt stark. Was mich aber dann natürlich auch wundert, ist, dass Villa immer noch so konstant da vorne punktgleich, okay, 2 Spiele mehr als Man City, aber trotzdem punktgleich mit dem Team aus Manchester. Und ja, auch in dieser Woche, warte mal, gegen wen haben sie gespielt?
5-0 gegen Sheffield gewonnen.
Erstmal. Irre, ja. Wow, also ja. Da ist noch kein Abreißen in Sicht, sehr spannend, da tut sich einiges und ja, auch wieder viele, viele Spiele mit vielen Toren, wir haben einen 4-4 zwischen Luton und Newcastle gesehen zum Beispiel.
Luton führte zwischenzeitlich 4-2.
Unfassbar.
Wenn die die Klassen erhalten, dann weiß ich nicht.
Genau, und wir sehen, dass die Wolves einfach mal Chelsea in Chelsea mit 2-4, mit 4-2 demontieren.
Chelsea kannst du in die Tonne treten.
Chelsea, eine grauenvolle Saison, definitiv. Also echt spannend, was sich da in England tut. Das bleibt auch sehr spannend.
Ja, wirklich. Genau. Wir haben viele Themen, die uns weiter auf Trab halten werden. Ja. Jetzt also erstmal, wo haben wir Vorfreude? Biathlon-WM, Super Bowl, was war das dritte? Ich hab's vergessen.
Das dritte? Das dritte weiß ich jetzt auch nicht, aber ich freue mich auf jeden Fall sehr auf.
Wir freuen uns auf alles.
Genau.
Und wenn nicht, freuen wir uns auf nächsten Montag.
So, genau. Selbst wenn alles gegen uns läuft, wenn Schalke und Bielefeld am nächsten Wochenende wieder verlieren, dann haben wir immer noch euch und ihr habt uns. Und damit, ich würde sagen, ein schönes Ende kann man sich doch gar nicht vorstellen. Dann hören wir uns ganz traditionell nächsten Montag wieder. Habt viel Spaß mit den ersten Wettbewerben der Biathlon-WM vor allem. Und David?
Dem Super Bowl. Habe die Ehre.
Adios. Habe die Ehre. Bis dann.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.